to you, these chosen ones. You have been raised up from brutality to kill the brutals who multiply and are legion. This end, Zardoz, your god, gave you the gift of the god. The gun is good.
The gun! The gun!
The penis is evil. The penis shoots seeds and makes new life to poison the earth with a plague of men, as once it was. But the gun shoots death and purifies the earth of the filth of brutals. Go forth and kill.
Gemeinde, wir haben uns wieder versammelt. Herzlich willkommen auf der Nostromo zu einem launigen Gespräch. Ich begrüße bei mir zum einen den lieben Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Odo.
Und zum anderen ist mit an Bord der liebe Fred. Hallo Fred.
Ave.
Ha, so, Mensch, heute haben wir was dabei, oder? Die Waffe ist gut. Der Penis ist böse. So wollen wir einsteigen in einem Film, den wir euch gar nicht verheimlichen wollen. Und das ist der gute Zardoz aus dem Jahre 1973. Und wir haben ihn so oft angekündigt. Endlich ist er da. Ich habe diese Waffe rausgesucht. Und deshalb hört ihr auch hier ausnahmsweise meine Stimme direkt schon am Anfang. Und wir wollen mal gucken, wie wir uns diesem Gerät nähern können. Erstmal, wie geht's euch Jungs? Basti, bei dir alles gut?
Ja, Weihnachten überstanden und Zardoz auch und jetzt gibt es natürlich dazu.
Ja. Alle überlebt. Fred, hast du Zardoz auch gut überlebt?
Ja, war gar nicht so einfach, aber es mit viel Bier ging das.
Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja für euch beide eine Erstsichtung, wie ich feststellen musste. Und das finde ich ja dann schon sowieso sehr interessant, gerade wenn man sich so ein Gerät hier vornimmt. Aber bevor wir da ein bisschen einsteigen, müssen wir natürlich drüber sprechen, was das genau ist, wer es gemacht hat und überhaupt. Erstmal ganz kurz so ein, zwei einleitende Dinge. Das Ding hat eine Länge von 106 Minuten. FSK, soweit ich weiß, ist immer noch 16, richtig? Ich glaube schon. Und das Ding hatte ein Budget von sage und schreibe 1 Million Dollar, was jetzt gar nicht mal so viel ist eigentlich. Gerade in dem zeitlichen Rahmen. Und gedreht ist das Ganze im wunderschönen Irland. Einmal mehr. Wir haben Irland irgendwie ganz schön oft im Programm in letzter Zeit. Ganz cool. Die Landschaften und so weiter, da wird drüber zu reden sein. Aber bevor wir das tun, gehen wir mal ein ganz klein bisschen den Stab durch. Basti, ich glaube, du hast uns da was vorbereitet, oder?
Genau, und zwar, du hast es auch schon gesagt, der Film ist von John Boorman. Der wiederum hatte eigentlich den Herr der Ringe vorbereiten sollen, beziehungsweise war schon so ein bisschen in der Vorbereitung zu der Herr der Ringe. Und dann hat United Artists gesagt, das ist aber ganz schön viel Kosten, die das hier verschlingt wird. Ich glaube, wir müssen da hier einfach mal den Stopp-Button drücken. Und da hat sich John Boorman so gedacht, ach Mensch, verdammt, ich hätte aber trotzdem Bock auf Fantasy. Und hat sich dann selber hingesetzt und ein Drehbuch verfasst. Und herausgekommen ist dann Zardoz, was dann auch dazu geführt hat, dass er diesen Film auch produziert hat. Und wie ich bereits gesagt habe, er hat es natürlich auch geschrieben. Und weil John Boorman ja auch wohnhaft in Irland ist, es ist natürlich klar, der ist gar nicht unweit von da, wo er ja eigentlich gelebt hat, hat man dort auch natürlich auch gedreht. Und da kannte er natürlich auch viele von diesen ganzen Locations. Und naja, wenn man dann einmal in Irland dreht, dann muss man sich natürlich auch den besten Cinematografen, den besten DOP, den es damals gab, überhaupt mitschnappen. Und das war Geoffrey Unsworth. Den könnten viele kennen aus eventuell 2001 A Space Odyssey. Stanley Kubrick. Hat aber auch Superman 1 und 2 gemacht. Und eben halt auch diesen Sardos-Test. Ich überlege gerade noch, A Night to Remember.
Tod auf dem Nil, oder?
Tod auf dem Nil hat er noch mitgemacht. Exakt.
Ja. Mhm.
Genau, also das sind wirklich ganz, ganz, ganz viele große Klassiker und er gilt als einer der größten Cinematographer im Nachkriegs-Europa und ja, zu Recht, einfach nur zu Recht. Guter Mann, das sind tolle Bilder und über die werden wir sehr wahrscheinlich noch sehr viel zu sprechen haben heute.
Ja, das denke ich ja auch.
Ganz genau. Dann sollten wir unbedingt erwähnen, das Production Design. Das hat der gute Anthony Pratt gemacht. Und Anthony Pratt, der hat mit dem John Boorman schon mal zusammengearbeitet. Also danach dann nochmal bei Excalibur. Der hat aber auch das Phantom der Oper gemacht. Dann Michael Collins. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist so ein Film aus den 90ern mit
Liam Neeson.
Liam Neeson, genau. Und ich glaube Alan Rickman auch.
Mhm.
Genau. Und ein Film, den ich nie wie vergessen werde, nämlich Nicht ohne meine Tochter. Den haben wir damals im Religions- und im Ethikunterricht gucken müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist keine gute Idee gewesen, insgesamt so einen Film im Ethikunterricht zu zeigen. Aber das vielleicht aber an anderer Stelle mehr. Und es gibt noch diesen Film von 92, ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel, der heißt Shining Through. Das ist so ein Romantik-Spy-Drama-Film mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Wie ein Licht in dunkler Nacht heißt das, glaube ich. Und da hat er auch auf jeden Fall das Production Design gemacht. Also der hat auf jeden Fall sehr kunstvolle Designs gemacht, finde ich ganz stark.
Cool.
Special Effects Gary Johnston, der hat gar nicht so viel in seiner Vita drinne. Außerdem noch Images, über den wir bereits gesprochen haben, Udo.
Jo.
Und im Namen des Vaters mit Daniel Day-Lewis, dann sollten wir unbedingt die Kostüme erwähnen. Das hat nämlich die Frau von John Boorman, die Crystal Cruz Boorman, gemacht. Sie hat noch einen weiteren Credit, nämlich auch noch für einen anderen Film von ihrem Mann. Das ist der Emerald Forest aus dem Jahr 85. Dann hört es tatsächlich schon auf. Und ansonsten fällt mir hier gerade noch ein, was wir noch erwähnen sollten. Unbedingt wäre noch einmal der Editor, das ist John Merritt. Der hat tatsächlich gar nicht so viele Credits, aber er hat an drei weiteren Filmen mit John Boorman gearbeitet. Darunter gehört der nicht ganz so coole Exorcist 2, der Ketzer. Und eben halt auch schon bereits erwähnte Excalibur. Und ganz zum Schluss David Munro, der hier den Soundtrack, den Score hier gemacht hat, der auch ein paar Jahre danach dann selber aus dem Leben geschieden ist, auf eigenen Wunsch. Und da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, denn der hangelt sich hier nämlich schön am Allegretto von Beethovens Siebter heran. Ja, und ich denke, die haben eine gute Grundlage, oder habe ich noch was vergessen?
Nee, absolut. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Überblick. Ich glaube, da können wir nahtlos anschließen. Fred, magst du uns ein bisschen was über die Menschen vor der Kamera erzählen?
Ein klein bisschen gern. Also, nicht zu übersehen ist Sean Connery als Seth. als der Hauptcharakter. So wie ich gerade eben noch gelesen habe, hatte John Boorman wohl gesagt, dass Sean Connery nach seinem fünften Bond, Diamantenfieber, wohl nicht so viele Jobangebote hatte und sich wohl gefreut hat, mal was machen zu können, wieder vor der Kamera zu stehen, obwohl da, glaube ich, zwischendurch ein paar komische Sachen waren. Auf jeden Fall.
Da gibt es eine zusätzliche Information noch dazu, zu dem Casting von Sean Connery, falls du das noch erwähnen willst.
Vielleicht musst du mir da aushelfen. Auf jeden Fall war geplant, Burt Reynolds eigentlich für die Rolle zu nehmen, und das sieht man Sean Connery auch ein bisschen an, dass er auf es wirkt so, als wäre er auf Burt Reynolds zurechtgetrimmt worden in Sardos. Genau, mit denen Sean Boorman halt vorher den großartigen beim Sterben ist hier der Erste, jetzt heißt es, glaube ich, direkt Lust, den jetzt nochmal zu schauen, den fand ich großartig. Ja, mit dem hatte Boorman gedreht, mit Burt Reynolds, und hatte ihn aber nicht bekommen und hat dafür Sean Connery wohl für $200,000 bekommen, was bedeuten würde, dass das ein Fünftel des Budgets war. das Sean Connery verschluckt hat. Ja, Sean Connery war vorher halt sehr James Bond Macho und ist hier komplett gegen den Strich besetzt, auf jeden Fall als Zartos. Und das kann man sich auch drüber unterhalten, wiefern das ein Statement ist in dem Film. Dann Charlotte Rampling, jemand, den man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat, also ich zumindest nicht, aber
was?
Trotzdem krass bekannt.
Sakrileg.
Ja, und ich habe dann mal ihre Liste durchgeschaut, die 5 Millionen Filme, die sie oder Sachen, die sie dabei war. Und ich habe mir da, also ich habe mir das Gesicht gemerkt, aber nie, wo sie dabei war. Zum Beispiel, ich liebe ja den neuen Dune, wo sie mitspielt. Ich habe Dexter, die Serie, gesuchtet, wo sie dabei war. Und da war noch irgendwas, also es ist wirklich unendlich.
Noch irgendwas, das ist ja
unfassbar. Angel Heart zum Beispiel, das sind ganz viele Sachen, aber tatsächlich viele, die mir nichts sagen. Also die ich mir nicht erinnern kann, ob ich sie gesehen habe, die eher so klingende Namen haben. Aber wo ich sie definitiv gesehen habe, ist halt Dune, Angel Heart und Dexter. Und deswegen kam mir ihr wirklich sehr charakteristisches Gesicht auch sehr bekannt vor. Aber ich hätte nicht
viel gemacht,
sagen können, wo sie drin wäre, ohne eine Liste zu haben. Interessanterweise. Aber vielleicht kannst, wenn du eine größere Affinität hast, vielleicht kannst du ja schnell 1-2 Sachen sagen zu Charlotte Rampling, wo du sagst, da hast du sie besonders gut gemocht.
Die ist halt über Jahrzehnte im Kino so unfassbar präsent. Und dadurch, dass sie halt als Frau wirklich ein wahnsinniges Charaktergesicht hat, finde ich, fällt sie auch immer mal wieder auf. Also egal, ob jetzt in irgendeinem Kram wie Orca der Killerwal oder auch jetzt ganz aktuell hier im letzten Film von Paul Verhoeven hier in Benedetta zum Beispiel, ne? Also die hat halt unglaublich viel gemacht. Der Nachtportier ist ja auch so ein Klassiker mit ihr. Also man sieht sie immer und immer und immer wieder. Und ich sehe sie auch tatsächlich immer richtig gerne, weil ich finde, sie hat ein sehr besonderes Spiel, ein sehr besonderes Gesicht und das sowohl in jungen Jahren als auch dann vermehrt noch in älteren Jahren. Ich finde, die hat sowas Bedrohliches in sich, was man dann einfach nicht vergisst. Ja. Also
die kann richtig gut böse gucken.
Vielleicht hier mal noch einen Seitenhieb. Stefan und ich haben in der Folge zu The Verdict auch sehr viel über Charlotte Rampling gesprochen. Also die ist hier schon mal im Podcast aufgetaucht. Und ich bin ja der Meinung, man sollte dieses Lied umändern. Nicht mehr in Bette Davis Eyes, sondern in Charlotte Ramplings Eyes.
Oh, ich glaube, da könnten wir durchaus eine Petition mal einreichen.
Wieso? Das kann der Basti mit seiner Band doch direkt in Angriff nehmen, oder? Ich weiß gar nicht, hier los.
Konzeptalbum über Charlotte Rampling. Okay.
Sehr geil.
Das fände ich mal ganz passend.
Irgendwie schon.
Ja, dann haben wir ein paar Gesichter, wo das Gefühl hat, man hat sie schon mal gesehen, die ich aber, ich glaube, das, also zum Beispiel John Elderton in der Rolle als Friend, kommt einem vor, als hätte er in Monty Python schon mal mitspielen können.
Ja, genau.
Irgendwie. Ja, total.
Aber man kennt ihn eigentlich nicht. Er hat irgendwie hauptsächlich im TV gespielt und der hatte noch eine Rolle, Calendar Girls. Den Film habe ich nicht gesehen. Ansonsten nichts, was raussticht. Aber der hat mich total an, ich glaube, Eric Idle, glaube ich, so ein bisschen von Monty Python.
Ja, total.
Dann die Sarah Castleman, die Charlotte Ramblings Assistentin spielt in Sartos. Also die zwei Leute, wo ich sagen würde, die in Sartos auf jeden Fall Schauspielern, Charlotte Rampling und Sarah Castleman. Auch jemand, der einem irgendwie bekannt vorkommt, aber wenn ich die Liste durchschaue, habe ich keine Anknüpfungspunkte. Ihr könnt dazwischen grätschen, wenn ihr da mehr wisst. Und dann als Arthur Frayne, beziehungsweise der Erfinder und die Stimme von Sartos, ist Niall Buckey, nehme ich mal an, wird er ausgesprochen. Auch ebenso.
Also der spielt so super kleine Nebenrollen in größeren Filmen. Genau. Also keine Ahnung, irgendwie so ein Besucher im Restaurant bei Hellraiser, wo ich denke so, war? Oder bei Alien 3 eine ganz kleine Rolle.
Ja, genau das war's. Da wollte ich euch, also Alien 3 habe ich ja damals sogar im Kino gesehen. Und ich mochte den Film sehr. Aber ich weiß nicht, wer Eric Buck, also welche Rolle er da hätte haben sollen.
Genau, aber da können wir ja dann in ein paar Folgen ja drüber sprechen, wenn wir dann über Alien 3 sprechen.
Ach so, stimmt. Dann setzt euch ein Lesezeichen zu Niall Buckey. Und dann auch ein Charaktergesicht ist Bosco Hogan als George Zaden. der nur ganz kurz vorkommt. Ich glaube, das ist der Verurteilte, der da zwischendurch verurteilt wird. Aber das Gesicht sagt mir, also das war auch so ein Gesicht, wo ich dachte, den muss ich doch schon mal irgendwo gesehen haben. Auf jeden Fall gesehen habe ich das letzte Duell von, ich glaube, Ridley Scott, oder? Genau, der ist ja relativ neu. Da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Ansonsten jetzt Mamma Mia habe ich, nee, das war Neil Bucky, Mamma Mia, King Arthur. Ja, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Professor and the Madman mit Mel Gibson, keine Ahnung, wo er da vorgekommen sein sollte. Also eher bis, ja, im Cast, den man nicht so kennt, bis auf dem Superstar Sean Connery.
Der damals schon war.
Und Charlotte Rampling.
Connery und, genau, richtig. Ja, schön. Danke für die Übersicht. Also wirklich tolle Liste von Namen. Und ich finde ganz spannend, dass du bei John Elderton genau das gleiche Gefühl da hattest. Ich finde den ganzen Film sowieso sehr Monty Python-esk. Ja,
okay. Gut, dann habe ich schon mal einen Punkt auf meiner Liste abgehakt.
Ja, das ist aber auch einfach ein riesengroßer Punkt, der hier immer mal wieder kommt, weil es ja im Endeffekt eigentlich wie ein Python-Film ist, nur eben ohne diese Art von Humor, sondern einfach nur mit dieser Form von Skurrilität drin. Und ich finde, John Elderton ist ein wahnsinnig großer Baustein, der halt diesen Punkt noch unterstreicht, weil der Typ hat dieses Python-Flair einfach drin, dieses Gesicht und auch die Art, wie er spielt, und der ist schon,
genau.
Ja, aber Eric Idle, stimmt, also da hast du recht, das ist vielleicht genauso dieser Hint, wahrscheinlich ist er einfach an dem auch optisch sehr nah dran oder auch vielleicht auch vom Spiel sehr nah dran. Ganz spannend. Ja, schön. Da fehlt uns aber noch ein bisschen was, damit die Menschen, die diesen Film nicht gesehen haben, und das ist ja relativ wahrscheinlich, dass hier Hörerinnen dabei sind, die diesen Film nicht gesehen haben, weil der gar nicht so leicht zu bekommen ist. Ich glaube, Koch Media bringt ihre Edition nicht mehr raus. Ich glaube, die ist vergriffen inzwischen. Ich werde mal den Inhalt verlesen von dieser.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Wahnsinnig hübschen DVD, warum? Erstmal kommt der Satz, der vorne drauf steht, von Movie Maze. Den finde ich, der fasst den Film schon mal stimmungstechnisch sehr schön zusammen. Und da steht einfach nur, man kann sich der eigenartigen Faszination dieses Films auch heute nicht entziehen. Ich musste ziemlich lachen, als ich den gelesen habe, weil es stimmt einfach wie Faust aufs Auge. Also, liebe Leute, die Waffe ist gut. Man schreibt das Jahr 2292. Die Erde besteht aus zwei Teilen. Einem perfekten Utopia, in dem die intellektuelle Elite lebt, und den verödeten Außenländern mit barbarisch behandelten Sklaven, die die Ernährung der Unsterblichen sicherzustellen haben. In den Außenländern regiert Gewalt, gilt nur die Stimme des von den Unsterblichen geschaffenen Gottes Zardos. Unter der Führung von Zed organisieren sich die Unterdrückten im Kampf gegen den rücksichtslosen Zardos und dringen in das Vortex ein und beginnen, deren steril gewordene Gemeinschaft zu zerstören, die geprägt ist von Kampf, Sexualität, Leiden, Brutalität und Tod. Halleluja. Ich finde, das fasst es schon erstmal ganz gut zusammen. Wobei man da vielleicht, ich würde das noch ein bisschen ergänzen, dass wir uns diese Welt erstmal auch ein bisschen genauer angucken, denn hier wird schon erwähnt, wir haben die Unsterblichen im Vortex und die Außenwelt, wo es in der Außenwelt ja aber auch schon eine Zweiteilung gibt zwischen den fleißigen Arbeitern und eben den Exterminatoren, wozu Zed gehört, also quasi das Aufsichtspersonal, sehr eindeutig in der Uniform erkennbar. Und dann haben wir aber noch ein paar weitere, nämlich im Vortex bei den Unsterblichen haben wir die Renegaten, die so eine Art Ausgestoßene sind, die Alten, die Ausgestoßenen. Und daneben haben wir noch die Apathischen, also Menschen, die, wie wird das erklärt, die durch eine Seuche, die sich ausbreitet, in einen apathischen Zustand verfallen, nicht mehr richtig ansprechbar sind.
Also Interpretation wäre, glaube ich, ich habe mir das eher so zusammengereimt, dass es die sind, die einfach vom Unsterblichsein die Schnauze voll haben und es geistig nicht mehr raffen, sage ich mal, und deswegen apathisch werden durch den Dauerkonsum und Dauergenuss und ohne irgendwelche Herausforderungen im Leben.
Ja, die sich ausklingen. Ich finde heute nochmal richtig spannend, dass das noch mehr, wenn der heute rauskommen würde, wären das quasi die sich innerhalb der digitalen Welt komplett verlieren und sich wirklich so aus der Gesellschaft komplett rausklinken. Ne? Das ist ganz interessant.
Genau, das sind die, die mit 16 entscheiden, Influencer zu werden und davon mit 18 noch nicht wieder weg sind.
Ja, wahrscheinlich sowas in der Richtung. Aber so haben wir diese Welt, getrennt durch unsichtbare Wände, die durchbrochen werden wollen. Und ja, man muss dazu noch sagen, dass Zardos, dieser erschaffene Gott, also Arthur Frayne, in einem riesengroßen Steinkopf durch die Gegend düst und so Waffen verteilt, Nahrungsmittel einsammelt und so richtig Gott spielt für die Leute aus der Außenwelt. So, und der ist das Vehikel, weshalb überhaupt Zed es schafft, von der einen Welt in die andere zu wechseln. Ja, Basti?
Ich habe tatsächlich eine kurze Frage zu diesem Kopf, wenn wir da gerade einmal dabei sind. Ich glaube, Fred weiß sicherlich, worauf ich anspiele.
Das Kapital.
Warst du schon mal in Chemnitz? Dort ist auch bekannt früher als Karl-Marx-Stadt. Dort ist ein riesengroßer Kopf von Karl Marx. Und wenn du diesen Kopf siehst, es sieht halt einfach aus wie fucking Karl Marx. Bloß halt einfach nur erschrocken über was in den letzten 100 Jahren passiert ist.
Und ja, aber wenn man da überlegt, also Opium für die Massen, der verteilt Waffen und so weiter, ist es echt naheliegend, es irgendwie als Satire auf Marx zu sehen, auch mit dem ganzen Konstrukt. Und angeblich wurde das John Bormann auch damals schon vorgeworfen und der hatte das wohl abgestritten.
Genau, der hat es nicht nur abgestritten, sondern hat es einfach widerlegt und hat einfach gesagt, nee, überhaupt gar nicht. Also er hat wirklich gesagt, das ist gar nicht mal ansatzweise geplant. Er hatte zwar die Idee von so einem Kopf, der so aussieht, aber das Design hat er ja nicht übernommen. Aber fand die Idee tatsächlich selber interessant im Nachhinein, jetzt auch die Jahre später, aber tatsächlich war es nicht geplant. Aber ich finde es halt wirklich sehr witzig, weil es eine sehr schöne Ebene geben würde, ganz besonders wenn Karl Marx dann eben halt so wütend ist und dann an die Brutalen dann die Waffen verteilt.
Die Brutalen.
Ja. Also die Ergänzung und das Proletariat hinmeucheln würde. Das wäre schon sehr zynisch. Ja.
Ich habe mir überlegt, wie nähern wir uns diesem Film, und ich glaube, wir machen das schichtweise und werden erstmal über Dinge sprechen, die so ein bisschen an der Oberfläche schimmern, und dann werden wir uns dem Kern langsam nähern. Basti, kannst du uns ein bisschen was zu Optik und Sound sagen? Wie hat dir das Ganze optisch gefallen? Was hast du für einen Eindruck? Was für ein optischer Stil ist hier? Was für eine Linse wird hier benutzt? Wie sieht das Ganze aus für dich und deine Augen?
Also wir fangen mal so an. Was ich cool finde, ist, dass John Boorman ja eigentlich in den vorangegangenen Filmen eher entsättigt bis monochrom gearbeitet hat. Und das ist sozusagen der erste Film, wo er bewusst mit Farben gearbeitet hat und da sozusagen alle Gewerke auf ein bestimmtes Ziel hat hinarbeiten lassen. Und ich würde empfehlen, wir hauen das mal in die Shownotes unten rein, Filmgrab. Wir hatten das in der Vergangenheit auch häufiger verwendet, dann ist es auch einfacher, uns zu folgen. Klickt da einfach auf den Link und dann habt ihr so eine Übersicht an Bildern und an Stills. Und da sieht man tatsächlich auch schon, wie hier gearbeitet worden ist. Es sind vor allen Dingen ganz viele Farbkontraste, die im Vordergrund stehen, und das war John Boorman eben halt auch ganz doll wichtig, damit Farbkontrasten zu arbeiten. Und er schafft sozusagen damit schon sehr viel Tiefe. Das heißt also, die Hauttöne stehen im Vordergrund, während alles andere sich ein bisschen unterordnet, oder wir haben Komplementärkontraste. Das bietet sich ja auch ganz gut an. Dann ist die nächste Sache halt einfach, John Boorman ist ja auch nicht blöd, der wohnt ja dort unten in Irland, und der sieht diese Landschaften, der weiß ganz genau, die hat ja auch eine Sogwirkung, gerade diese Tiefen da, wenn da einfach so ein Lake einfach nur in so einer Gebirgslandschaft ist zum Beispiel, das sieht ja ganz fantastisch aus, und da kann man natürlich eine Welt ansiedeln, und das macht das schon mit einem was als Zuschauer, das heißt also einfach mit der Tiefe zu arbeiten. Und der Geoffrey Unsworth, der ist ja nicht ohne Grund halt so ein riesengroßer Meister und ich sage jetzt auch mal bewusst ein Hexer. Der hat das hier als Kreativprojekt auch wirklich angesehen und durfte hier, wir würden sagen, freidrehen und einfach mal ganz wild rumexperimentieren, um eben halt bestimmte Looks zu bekommen. Und da gibt's tatsächlich ein sehr schönes, also gerade zum Schluss, wenn der Film dann wirklich auf 11 dreht, also richtig auf 11 dreht und mit den ganzen vielen Spiegeln arbeitet, da kommen ganz viele coole Effekte zustande. Also davon abgesehen, dass ich das sowieso sehr schwierig finde, mit so vielen Spiegeln zu arbeiten und dann ein sauberes Bild rauszubekommen, finde ich dieses Experiment mit der Linse, was er gemacht hat, ziemlich cool. Normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich einen Film drehe, ich ein bisschen abblende, damit ich ein bisschen mehr Tiefe ins Bild bekomme. Das heißt also, dass ich mehr Tiefenschärfe ins Bild reinbekomme. So ist es richtig. Mhm. Und hier hat er die Blende aufgerissen. Das heißt also, ich habe nur einen kleinen Bereich, der scharf ist. Und dann hat er noch mit Nebelmaschinen gearbeitet und mit zusätzlichen Filtern vor der Kamera, um sozusagen so einen bestimmten Look hinzubekommen. Das sind gerade so diese Looks, wo dann relativ so zum Ende viele dann barbusig rumlaufen und alles ist, bitte erschieß uns. Und das ist so ein Look, der in den Filmen häufiger vorkommt. Und das finde ich ganz faszinierend, weil das natürlich auch schwer zu operaten ist. Das ist schwer auszuführen. Ja, und natürlich halt ganz, ganz, ganz viel Einsatz von Haze und von Nebel. Wir könnten eine ganze Podcast-Folge eigentlich nur über die Kameraarbeit eigentlich schon machen. Mhm. Und das ist so ideenreich. Das sind teilweise in fast jeder Einstellung sieht auch aus wie so ein Gemälde. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und wenn man überlegt, wie viel Budget die eigentlich nur hatten, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier für einen Hungerlohn bis gar nichts gearbeitet haben, um das halt hinzubekommen. Weil es gibt hier so einen tollen Frame, da sieht man die wie heißt die? Sarah Kestelman heißt die? Okay, oder ja. Wie? Mhm. Ja, Sarah Kestelman. Genau. Genau, die steht Sardos gegenüber an so einem Lake und gucken sich an. Und sie ist in Rot, er ist in Rot und der Rest ist so in diesem Nebel an diesem See so ein bisschen verschwommen. Und das ist so ein fantastischer Bildaufbau. Aber der Nebel muss da sein, das muss eingerichtet werden, die müssen ausgeleuchtet werden und dann muss das eben halt auch passen. Und das ist nur eine einzige Einstellung. Und nur um die vorzubereiten, gehen da schon ein paar Stunden einfach nur drauf, um das halt hinzubekommen. Das geht nicht run and gun, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann hast du halt aber noch mehrere anschließende Szenen und der Film hat so viele Szenen und Location-Wechsel und der sprüht ja so vor Ideen. Also wenn uns nachher noch so ein paar Szenen nochmal vorkommen, vielleicht kann ich da noch ein paar Sachen dazu sagen. Also so rein cinematografisch ist das wirklich echt in der Augenweite und ich gucke mir die definitiv noch häufiger an, weil ich das sehr inspirierend finde. Gerade diese wundervollen anamorphischen Bilder, also das ist ja ganz, 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 also faszinierend.
Ja, das stimmt. Die sind wirklich faszinierend, beeindruckend und der hat auch so einen ganz eigenen Look, dass man diesen Film auch direkt immer wieder erkennt, auch wenn man irgendwie so ein einzelnes Bild sieht oder so. Man weiß direkt, man sieht hier einen Still aus diesem Film. Ich finde aber darüber hinaus ist auch ganz beeindruckend, wie hier eben, was das für Sets sind, was da für Designs reingespielt werden und wie auch die Kostüme aussehen. Fred, wie haben dir die Kostüme und die Sets gefallen, die Designs in diesem Film, dieses volle 70er-Jahre-Brett, wie fandst du das?
Also das sind ja gleich mehrere Sachen und das da gibt's wie zum Beispiel den Kopf, also nicht wenn er fliegt, sondern wenn den Kopf drin sind. Das ist zum Beispiel ein Set, das mir so richtig schön gut gefällt. Mhm. Dann ist man wieder bei den Sets zum Beispiel, die wie ein Bühnenbild aussehen oder als man bei Arthur Frayne zu Hause ist und da mit Aluminiumfolie, also irgendwie, also mit, also es gibt ein paar schöne Sets oder zum Beispiel, die Nebeleinstellung zum Beispiel, die fand ich auch wunderschön da an dem See. Es gibt ein paar Sets, Einstellungen, wo man denkt, da ist das Geld reingeflossen und dann ganz viele, wo man das Gefühl hat, hier musste es mit wenig, möglichst viel kreativ gearbeitet werden. Mhm. Zum Beispiel diese, wenn man da auf diesen irisch-englischen Landsitz ist, wo dann die Plastik-Ballons drüber schweben, um halt eine Sci-Fi-Atmosphäre zu generieren, wo man, also da gibt's Sachen, die werfen einem immer wieder raus, beziehungsweise das ist, glaube ich, mit die Schwierigkeit an dem Film ist, dass da vieles nicht konsistent ist. Und wenn man sich einmal auf was eingestellt hat, kommt was anderes, was da komplett stimmungsmäßig dagegen geht. Die Kostüme sind allerdings, glaube ich, durch die Bank weg schwierig. Also es ist,
schön gesagt. Also
die Kostüme der Exterminatoren, also das, was Sean Connery trägt, das ist so zwischen super originell und irgendwie faszinierend und ja, halt schwierig in dem Kontext. Alle anderen Kostüme, also das hat mich komplett rausgerissen, dieses 70er, 60er Jahre Hippie-Look zum großen Teil, beziehungsweise dann ist es auch durcheinander gewürfelt, der Arthur Frayne, Sartos, trägt wieder ein bisschen eher was wie Pseudo-Fantasy, keine Ahnung, das wirkte sehr wie in, der Film, wie eben das Gegensatz, der Gegensatz von Zeitlos, gerade was die Kostüme und die Frisuren anging. Das wirkte sehr wie, man sieht im Film an, dass er genau aus dieser Zeit kommt. Zardos wirkt genau wie ein Film aus 65 bis 75, könnte man sofort sagen, es muss aus dieser Zeit sein. Und das hat mich nicht abgeholt, muss ich sagen. Das hat mich, das fand ich echt schwierig. Und dann kommen natürlich dann noch die Nacktheit dazu, wo man sich, also ziemlich viel Nacktheit, gerade ich habe, also Frauen und Männer fast gleichberechtigt, also würde ich behaupten, aber da könnt ihr gern was anderes sagen. Das ist schon mal gut, dass nicht nur Frauen dargestellt wurden. Ich meine, allein schon Sean Connery hat ja fast gar nichts an.
Und das durchgeht.
Und nein, wenn er nämlich ein Brautkleid anhat, dann ist er nämlich komplett angezogen.
Stimmt, er hat ein Brautkleid an zwischendurch. und da ist, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich das eigentlich letztendlich eine gute Idee finde oder eine schlechte Idee. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Da könnt ihr gerne was dazu sagen, weil ist das jetzt ein Mittel zum Zweck? Also so um, also ist es nur Schauwert oder ist es gut eingesetzt als Gesellschaftsdystopie und die ja gerade aus der Zeit jetzt sexuelle Befreiung etc., 60er, 70er Jahre, der das den Zeitgeist aufgreift und einfach weiterdenkt, ganz ohne der Zuschaustellung, die man aus heutiger Sicht halt problematischer sieht als vielleicht damals.
Ich glaube, das ist genau das. Dieser Film ist so in seiner Zeit drin, dass genau das eben aufgegriffen wird. Und da ist eben dieses freie Liebe-Hippie-Ding total groß. Und ich glaube, der Film nimmt sich genau das und stellt das eben dar, stellt das eben aus. Und ich finde es sehr schön, dass das auf eine ja so uniformeske Art und Weise geschieht, so dass man immer in jedem Frame direkt, auch wenn alle gleichzeitig irgendwie vertreten sind, sieht, das sind jetzt die aus der Außenwelt, das sind jetzt die aus dem Vortex, das sind jetzt die Renegaten, die Wissenschaftler, die Alten und das sind eben die Apathischen. Man kann die wahnsinnig gut unterscheiden durch diese Art und Weise, wie hier mit den Kostümen gearbeitet wurde. Das finde ich schon spannend und ich kann da dein Misstrauen den Kostümen gegenüber, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist halt einfach volle Breitseite, 70er mit Dampfhammer ins Gesicht. Aber ich glaube schon, dass das nicht einfach nur so passiert ist, sondern wirklich, dass die sich was dabei gedacht haben, dass die eben auch ihre Zeit und die Themen dieser Zeit damit einfließen lassen wollten. Und das haben sie so eigentlich auch ziemlich gut geschafft. Genau. Basti, was meinst du?
Also ich hätte mir dann die Gedanken oder die Frage einfach nur gestellt, wenn die sich nicht mehr fortpflanzen, wenn die sozusagen der Geschlechtsakt als solches nicht mehr gibt, die Reproduktion nicht mehr so stattfindet, wie es mal noch vor ein paar hundert Jahren waren, dann ist ja der Körper einfach nur ein Körper. Dann sind es ja keine Geschlechtsmerkmale mehr in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist einfach nur ein Körper. Und dann ist es egal, wie viel man davon zeigt oder eben halt auch nicht. Ich vermute jetzt einfach mal, das könnte so eine Grundüberlegung sein, aber ja, Fred hat es schon gut auf den Punkt gebracht. Es wirkt halt trotzdem wie in dieser Zeit eben halt verhaftet, man kann es halt ganz klar deuten und verorten, das sind halt auch diese Farben, diese Krallenfarben und es hat nichts von Retrofuturismus, also das ist nicht wirklich, wie man sich vorstellen könnte, wie so eine Zukunft aussieht, sondern das wirkt tatsächlich eher wie so Fantasy. Und da finden wir auch wieder den Schluss zu der Anfangsaussage, dass Bormann halt einen Fantasy-Film halt machen wollte und keinen wirklichen echten Science-Fiction-Film, weil der Science-Fiction-Anteil, der ist ja hier sehr marginal bis gering, würde ich sagen.
Na, ja, das stimmt. Ich glaube, dass also vom Sci-Fi definiert sich ja auch als Dystopie oder Utopie und das ist ja schon stark vertreten. Also der hat das schon krass gemixt.
Es ist eine, ich vermisse hier bei wirklich die Science, vermisse ich hier wirklich einfach nur.
Es fehlt nicht völlig. Wenn man hier mal in Richtung Tabernakel schielt, Tabernakel ist hier sozusagen der Ausdruck für so eine Art Computerintelligenz, wo eigentlich im Endeffekt auch schon künstliche Intelligenz irgendwie aufgegriffen wird und eine Vernetzung zwischen allen stattfindet und eine Digitalisierung, eine Art von riesengroßer Wissensspeicher, der dahinter steckt, wo man Abfragen hinsenden kann, die priorisiert und beantwortet werden und so. Also das steckt da schon mit drin. Das ist gerade für diese Zeit eigentlich sogar schon recht weit nach vorne gedacht, ehrlich gesagt.
Das stimmt, aber es wird halt nicht richtig genutzt. Es wird nicht richtig ausgebaut. Also es wird zwar drauf rumgeritten, aber du kriegst nichts an die Hand, was das betrifft. Es wird mehrfach erwähnt, dass es das Tabernakel gibt und dass die auch so kommunizieren und Abfragen stellen können. Das ist schon drin, aber das ist ja nicht so der Kern des Films. So endet der Film ja auch nicht. Also wie gesagt, mir fehlt dann halt dafür noch ein bisschen Science halt noch, also die das halt auch erklärt. Es ist halt wirklich mehr Fantasy. Ja, das ist dystopisch schon, aber ja, die Wissenschaft fehlt mir halt. Aber das ist nicht mein Kritikpunkt am Film oder so.
Nee, es ist kein Hard Science, aber es ist letztendlich eine Genre-Diskussion, ist ja auch nicht ganz so wichtig, genau. Es ist vom Gefühl her ist es ein Fantasy-Film, also das, wie sich der Film so die ganze Zeit anfühlt.
Ich finde dieses Set mit dem Landsitz, was du da angesprochen hast, mit diesen Gummibällen, finde ich total faszinierend, weil ich jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, ich wurde da auch rausgerissen und musste die ganze Zeit an so 60er-Jahre-Serien denken, wie die alte Batman-Serie hier, ne, mit Adam West und Burt Ward, musste ich total dran denken, und ich musste auch sehr an die originale Star Trek-Serie denken, hier mit Captain Kirk und Konsorten.
Es hat sich durch die Sets oft wie eine Serie angefühlt, auch wenn die drin sind bei den hier Eternals, und du hast dieses Fernseh- oder Bühnenset, wo du so eine einfarbige Wand und Boden hast, und dann hängt da nur so Tücher runter, und es wirkt alles wie ein Original halt 70er Jahre Star Trek oder halt Bühnen, oder man kennt es aus ganz vielen Fernsehshows oder Fernseh-TV-Serien, so ein einfaches, ganz krass abstraktes Bühnenset, was sich aber auch nach Sparflamme anschaut. Da.
Ja, total. Und ich glaube, auch hier haben wir einen Kern gefunden, warum dieser Film heute gar nicht die Bekanntheit hat, die er in meinen Augen verdienen würde. Nämlich, dass er so in dieser Zeit verhaftet ist, in dieser Optik verhaftet ist. Ich glaube, diese Kostüme geben dem halt heutzutage so einen cheesy Anstrich, dass die Menschen da oft einen Bogen drum machen, wenn sie nur das Cover sehen und sehen, oh, hier ist Sean Connery in einer roten Badebuchse und mit den schwarzen Stiefeln und da diesen zwei Patronengurten da und so. Das ist halt für heutige Sehgewohnheiten schon erstmal ein Klotz, über den man drüber muss, sodass man erstmal rausfinden muss, was das überhaupt ist. Denn es ist ja im Kern kein Trashfilm. Er sieht nur an vielen Stellen aus wie ein Trashfilm. Ja. Oder fühlt sich halt manchmal so an wie einer, aber so richtig ist das ja nicht. Dafür steckt einfach zu viel drin. John Boorman hat irgendwie gefühlt alles in die Hand genommen, was ihm eingefallen ist an Kritik und Ideen, und hat das in dieses Drehbuch einfach reingeworfen oder wie mit einer Schrotkanone reingeschossen, möchte man schon fast sagen. Und ich glaube halt, mit diesem Anstrich hat er das sehr stark verankert in dieser Zeit, ja. Wollt ihr noch ein bisschen was zum Thema Design, oder sollen wir einfach mal weiterschwirren?
Ja, wir können weitermachen. Es sind ja dann doch noch ein paar Themen drin, ne?
Ja, das stimmt. Dann können wir ja mal wirklich ein bisschen die nächste Schale aufmachen und mit der nächsten Frage einsteigen. Basti, möchtest du unsterblich sein?
Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ich habe mich mit dem Thema in einigen Drehbuchwürfen tatsächlich schon mit auseinandergesetzt, halt einfach mit der Frage, und habe tatsächlich seit drei Jahren arbeite ich wirklich an so einer Idee, wo das mit eingebunden ist. Und da habe ich mir natürlich selber die Frage gestellt, will ich das halt? Es wäre schon cool, über einen etwas längeren Zeitraum zu leben. Also sprich, also mit dem Wissen von jetzt einfach noch ein paar Jahre länger zu leben. Das wäre schon cool, aber irgendwann hat man doch dann noch ganz viel erlebt, erreicht und gemacht. Und dann ist doch dann irgendwann nach 100, 150 Jahren ist ja dann auch mal gut irgendwie. Und also ich hätte da gar keinen Wunsch. Vor allem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sehr viel Leid und Elend sehen muss, beziehungsweise viele Menschen von einem gehen, ich weiß nicht, ob das jetzt so erstrebenswert ist. Also das macht mir jetzt nicht so viel Freude. Das ist vielleicht ein schönes Konzept für Politiker, wo es ja größtenteils nur um Machterhalt geht. Dann wäre es ja sozusagen das wäre perfekte Ausgangsposition. Aber ansonsten, nee. Also ich kann die Frage richtig verneinen. Nee, habe ich gar keine Lust drauf. Wie sieht's bei euch aus? Udo, möchtest du unsterblich sein?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich wurde ja auch schon in einigen Filmen mit dieser Thematik konfrontiert und jetzt auch hier in diesem Film mit der Thematik konfrontiert und ich komme immer wieder zum gleichen Schluss. Also ich finde schon sinnvoll, dass es da auch ein Ende gibt und man eine gewisse Zeitspanne zur Verfügung hat und aus der das Beste rausholt, was man eben machen möchte, machen will, machen kann. Und ich glaube, dass da gerade diese ganzen Konzepte, so wie hier, wenn das so gezeigt wird, was Unsterblichkeit mit einem machen würde, ich glaube, vieles davon trifft zu, dass eine Überheblichkeit da reinkommt, dass da eine Langeweile da reinkommt, ein Überdruss am Leben da reinkommt, dass man irgendwann auch einfach gar keine Lust mehr hat, weil man irgendwann alles schon gelebt hat, alles schon erlebt hat, alles schon gesehen hat. Also ich würde da völlig konform gehen mit dir. Ich fände es schön, eine etwas längere Zeitspanne in sehr gesundem und länger jung bleibenden Zustand verbringen zu können, also sozusagen einfach ein bisschen mehr Zeit so in den mittleren Jahren geschenkt zu bekommen. Aber ansonsten, finde ich das Konzept der Unsterblichkeit wirklich schwierig und finde es auch immer wieder spannend, dass sich viele Menschen dieser Frage so stellen und das auch so positiv dazu wenden, weil sie denken, Unsterblichkeit sei irgendwie was Erstrebenswertes. Fred, findest du Unsterblichkeit erstrebenswert?
Nein, aber das ist auch erst eine Sache, die man feststellen muss, glaube ich, weil die Angst vor dem Tod, die ist halt präsent. Also einerseits dieses sich beschäftigen mit der eigenen Endlichkeit und damit natürlich auch der Wunsch, dass es nicht so wäre. Dann gerade, ich meine, als Eltern ist das, glaube ich, so und so, aber dass man gern sehen würde, wie sieht denn die nächste, übernächste, überübernächste Generation aus in 10, 20, 30, also in die Zukunft schauen. Das miterleben zu können, ist natürlich irgendwie ein Reiz, beziehungsweise schade, dass man es nicht kann. Ich glaube, deswegen ist das auch so ein Thema, wo man sich dann dran abarbeitet. Und wenn man dann sich die Frage stellt, wie das dann wäre, wenn man unsterblich ist, dann hat man ja alle möglichen literarischen Vorlagen von Vampiren bis hin zu eben genau diesen Star Trek und so weiter Filmen und Serien, die sich dann beschäftigt haben, wo es dann Richtung Degeneration, Langeweile oder man sieht dann alle anderen sterben wie bei Vampiren oder was macht das mit einer Beziehung, wenn man zusammen unendlich lang zusammen ist zum Beispiel. Also man kommt eigentlich nur drauf hin, so wie du sagst, ist irgendwie länger wäre cool, aber unsterblich macht alles so beliebig. Irgendwann einfach nur langweilig und nicht mehr erstrebenswert. Und wie uns Sartor sagt, sehr nachvollziehbar, wenn man dann endlich verstanden hat, worum es geht, ist, wenn man unsterblich sein kann, möchte man am Ende sterben. Letztendlich möchte man genau das haben, was man nicht hat.
Ja, das stimmt, da ist was dran. Wenn du jetzt so dieses Worldbuilding hier siehst, ne, und so dieses Ganze mit Vortex, Renegaten und so weiter und so fort, die Brutalen, die Ewigen, konntest du jetzt bei diesem ersten Durchlauf, als du den gesehen hast, konntest du mit diesem Worldbuilding matchen? Also konntest du, bist du da gut reingekommen, Fred?
Nee, ich habe eine ganze Weile gebraucht, also ein bisschen komme rein, aber dieses ganze Worldbuilding an sich zu verstehen, braucht man eine Weile. Und ich glaube, ich habe auch erst indem ich mir die Handlung nochmal durchgelesen habe, also ich habe zwischendurch mal abgebrochen und reingelesen, um zu wissen, was ich einfach hier schaue. Ich habe die Kritik da verstanden und da kann man man sieht ja, worauf das abzielt oder abzielen könnte, was da an der real existierenden Gesellschaft kritisiert wird. Und damit, da tun sich natürlich wahnsinnig viele Fragen auf, mit denen wir uns natürlich so und so beschäftigen. Also wie gehen wir mit anderen Menschen um? Also das geht Richtung Kolonialismus, Klassensystem und so weiter. Also gerade wo wir bei Karl Marx waren, mit dem Zartos-Kopf, steckt so viel drin in. Wie gehen herrschende Klassen, egal ob jetzt im Kapitalismus oder Diktaturen und so weiter oder eine Elite mit den benachteiligten Menschen um? Und da denkt man schon die ganze Zeit dann sofort dran nach, wenn man diesen Film schaut. Nur leider lässt der Film einem beim Schauen nicht die Zeit nachzudenken.
Das finde ich aber auch krass, wie dann mit Leuten auch innerhalb dieser ewigen Gesellschaft, in dieser unsterblichen Gesellschaft dann umgegangen wird, die quasi aus dieser Gesellschaftsnorm dann etwas herausschlagen, wo ich dann auch mir die Frage stelle, Wahnsinn, was ist denn da los, wenn jetzt Menschen so unsterblich sind, so lange leben und dadurch auch eben sich die ganze Gesellschaft dann verändert, der Umgang miteinander verändert und dann schlägt einer da raus und dann kommt es zu solchen Abstimmungen, quasi ja eine Form von Demokratie. demokratischen Abstimmungen über das Schicksal und es werden Strafen verhängt, wo es einfach um mehr Alter geht und Leute werden halt komplett auch ausgeschlossen, wie das hier mit dem von Elderton dargestellten Freund passiert, der dann zu den Renegaten als alter Ausgestoßener dann rübergeschickt wird. Basti, wie fandst du das? So diese Darstellung von Gesellschaft, von Demokratie, von Abstimmung. Wie war das für dich?
Also ich fand das schon erstmal krass, gerade am Anfang, so diese düstere Welt, diese Brutalen, die da gezeigt wird, die ja eigentlich die Arbeiterklasse sind, weil die besorgen ja das Weizen oder Getreide ja für die Höhergestellten. Und das wird ja dann in diesem Kopf, wie man das am Anfang sieht, ja auch transportiert in deren Welt. Das heißt also, es ist ja doch schon irgendwie so ein typisches, ich würde mal sagen, westlich-kapitalistisches Vorbild. So hat es sich für mich so dargestellt. So, wir beuten bestimmte Regionen aus für uns, lassen die für uns arbeiten. Und wenn es dann Probleme gibt, dann schicken wir ein paar bewaffnete Leute einfach hin. In dem Fall wird es ja dargestellt durch diese Waffen, die da ausgekippt werden und dann halt diese... die heißen diese Executor, die, wie heißen die?
Exterminatoren.
Exterminatoren, genau. Also das sieht man dann schon so da drinnen. Ich habe also diese Ecken und Kanten, diese Outlines, die habe ich gesehen. Aber richtig narrativ dieser Geschichte so richtig folgen konnte ich tatsächlich wirklich echt nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt. Mir kam das ein bisschen vor wie so eine Oper. Nur in der Oper habe ich halt einen Begleittext dazu.
Wenn ich mir sowas hat gefehlt.
Genau, ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir heute in der Jetztzeit die Möglichkeit haben, einfach mal ganz kurz anzuhalten, sagen, ich lese da mal ganz kurz nochmal durch. Ah, alles klar, verstanden, so wie es Fred gemacht hat. Und dann einfach weiter, weil es ist am Ende ein bisschen wie so ein Musikvideo, wie so eine Bilderflut. Wir kriegen hier ganz viele Informationen hier reingedrückt und die werden aber nie wirklich ausformuliert. Das sind also irgendwo nur so Gedanken, Ansätze, aber nie ausformuliert. Und deswegen, ich will nicht sagen, verpufft diese gesamte Gesellschaftskritik so ein bisschen. Ich nehme sie wahr, aber sie macht nicht wirklich viel mit mir. Es ist ein bisschen plakativ, so kommt mir das halt vor. Aber es ist halt so schön dargestellt und so bunt und überzeichnet, dass ich da aber auch ganz gerne mich da mit einsaugen lasse. Aber es resoniert nicht so auf der Ebene, dass ich sage, oh krass, das war die brutalste und härteste Kapitalismuskritik, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dieser Film hat mich verändert. Nee, hat's eben halt nicht. Also so eine Filme wie There Will Be Blood, die lassen einen am Ende wirklich echt Fragen zurück. Denkst du wie, ja, okay, aber der hier eben halt nicht. Der bewirft einen die ganze Zeit mit Bildern und die sind alle aufgeladen. Und ich kann da schon so die Kritik verstehen, auch wenn es mir wiederum gefallen hat, weil ich lasse mich ganz gerne von solchen Bildern beeindrucken und einfach mitreißen und weiß halt die Gesten, Ideen halt zu schätzen, falls das deine Frage irgendwie beantwortet.
Ja, das tut's absolut. Und das, du hast bei mir gerade auch noch irgendwie einen Punkt mit auf den Zettel gebracht, was ich ganz interessant finde, wie du das gerade beschrieben hast, wie das mit dem Brutalen und den Ewigen so aussieht. Da dachte ich gerade auch an den Punkt Kolonialisierung, dass das vielleicht sogar irgendwie noch ein Ding in Bormans Kopf war, was er damit reingeschmissen hat. Das hatte ich noch gar nicht so gesehen. Ich hatte da auch bisher so die Zweiteilung der Gesellschaft eher gesehen, ne? dass man halt die lenkende, denkende, leitende Klasse hat und halt eben die Arbeitergesellschaft. Aber also ich glaube, so ein bisschen dieses Koloniending und Ausbeutung, wie du das erwähnt hast, ist ja auch ganz klar ein Punkt. Es ist Wahnsinn, was Bormann hier alles für Dinge mit reingeschmissen hat. Wenn es um die Dekadenz geht, um die Digitalisierung geht, dass der solche Sachen wie transzendentale Meditation damit reinwirft und so, ne? Das steckt ja alles mit drin, was in den 70ern irgendwie gang und gäbe und Thema auf dem Tisch war.
Aber es ist ja teilweise noch perfider, wenn ich das noch kurz mit hinzufügen kann.
Ja,
denn
bitte.
Die Eternals wiederum selber ja gar nichts davon wissen, was eigentlich in der anderen Welt abgeht, sondern die haben dann den Arthur Frayn mehr oder weniger dafür abgestellt. Kümmer du dich mal bitte um die, dass wir unser Fressen hier bekommen. Und der hatte doch dann die Idee mit dem Kopf. Und das sozusagen so eine Gottfigur zu installieren. Und die anderen hatten das gar nicht auf dem Schirm, denen war das auch völlig egal. Das heißt also, selbst da gibt's sogar schon ein Gefälle innerhalb dieser Hierarchie, so von wegen, ja, kümmer du dich hier mal bitte hier um das Essen, während wir hier unsere transzendentalen Stufe 2 Meditation halt machen.
Ja. finde ich sowieso spannend, wie dann über diesen Weg auch die ganze Religion mit reingenommen wird. Und also ja, da finde ich auch, dass die Religionskritik für mich auch schärfer formuliert ist als die Gesellschaftskritik, die halt eher plakativ ist, wie du schon gesagt hast. Ich finde, in Richtung Religion ist das schon ein ganz ordentlicher Stiefel, oder Fred?
Jetzt, ich bin noch bei der Gesellschaftskritik, bei Religion. Bitte. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht, ob das nicht, also erstmal habe ich gedacht, es sieht eigentlich mehr als nach Kommunismuskritik aus tatsächlich, also nach kommunistischen Systemen, habe ich jetzt gerade so festgestellt, weil die Leute, die die Eternals sind, sind wesentlich eher aus der Hippie-Bewegung, aus der linken Bewegung, die leben linke Ideale, die setzen sich an einen Tisch und diskutieren das aus, die haben keine repräsentative Demokratie oder die haben auch keine Diktatur an sich, sondern die haben eine Räterepublik, könnte man fast sagen. Leben, wie gesagt, die Hippie-Ideale eher. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht auch insgesamt gar nicht, also eher so auch eine Kritik sein könnte in, was könnte sich das entwickeln, wenn du diese revolutionären Ideale der Linken hast? Was passiert denn, wenn die Linken an der Macht sind? Und also das ist dann weitergedacht mit den ganzen Freiliebe und so weiter und Unsterblichkeit und dass sich das umkehrt, also das dafür reicht der Film aber nicht aus. Ich habe mich gerade gefragt, ob es allgemein eine Herrschaftskritik ist, weil gerade auch wenn dann mit der Schlussfrage, willst du deinen Gott töten, ob das nicht die Frage ist, wenn ich eine Revolution mache und meinen Gott töte, starte ich den Kreislauf nicht von vorn und erschaffe ein neues Herrschaftssystem. Aber das war gerade, was in meinem Kopf so rumging, wo der Film vielleicht noch drüber ist und nicht nur Kapitalismus kritisiert oder Konsum, sondern eigentlich prinzipiell, dass also Herrschaft an sich und dass, wenn ich versuche, Herrschaft zu stürzen, einfach ein neues Herrschaftssystem erschaffe, was wieder zu einer Ungerechtigkeit wird und wo ich wieder eine Religion erfinde. Ich meine, das muss ja nur die Stalinzeit angucken, und da ist nämlich
Rote Khmer,
aber ich habe jetzt an die Arbeitslager und an also die unsäglich vielen, also brutalen Repressalien des Proletariats, was ja eigentlich den Staat ausmachen sollte im Kommunismus, wie das aber unterdrückt wurde, um den Eliten genauso ein Leben zu ermöglichen. Also das hat man ja in allen Herrschaftssystemen, die nicht freiheitlich sind. Ja, das war gerade bei mir. Ich bin noch gar nicht bei Religion angekommen.
Obwohl du die Religion immer mal wieder erwähnt hast, denn also das, was du als Ausstiegsfrage formuliert hast, ist ja auch schon die Einstiegsfrage, denn als Sean Connery da in diesen Kopf sich hineinschleicht, ist ja das Erste, was er tut, ganz zum Einstieg des Films, er tötet seinen Gott. Er schießt Arthur Frayne, er schießt Sardos, der dann aus diesem Schädel hinausfliegt und für Set erstmal tot erscheint. Und so steigt das Ganze ja schon ein mit Religion, mit einer Götterverehrung, die sich dann zuspitzt und zu diesem Göttermord hier, die darin gipfelt.
Ja.
Und setzt das Ganze schon religiös als Fundament, um dann eben in gesellschaftliche Themen halt rüber zu wanken.
Und dann
dann
Arthur Frayne, der eben direkt erklärt, wie er Religion erschaffen hat, um halt die Niederen zu unterdrücken. Also das der ist viel expliziter Religionskritik, der Film, das stimmt schon. Oder wie eben Religion zum Machterhalt missbraucht wird.
Ja, ganz genau. Wie es missbraucht wird und wie auch, wie soll man sagen, was für ein offensichtlicher Schabernack da getrieben wird. Also gerade wenn man Arthur Frayne in seiner Rolle da so sieht, wie er sich den Bart da aufgemalt hat und so, ne? Also wie plakativ, wie offensichtlich da gearbeitet wird. Und das ist schon ein ziemlich großer Stinkefinger und ein ziemlich großer Kritikpunkt, den Bormann hier formuliert.
Was ich ganz witzig finde, also Arthur Frayne ist ja quasi der Erschaffer von Sardos, der Erschaffer von Gott, also der Gott von Gott. Und dann ist man ja dann irgendwann in der Mitte vom Film bei Arthur Frayne zu Hause. Und das sieht aus wie ein absolutes, also heute würde man sagen, ein absolutes Computer-Nerd-Hacker-Zimmer.
Jupp.
Es ist irgendwie, ich fand das ganz witzig. Du hast da quasi den Gott von Gott und dann bist du bei dem in so einem Dachzimmer zu Hause mit irgendwas, mit Glitter, also irgendwie ja an die Wände gemalten Kram und sowas. Ist, ich weiß nicht, wiefern das beabsichtigt war, das so zu konterkarieren, aber das fand ich sehr witzig.
Doch, definitiv. Also wie beabsichtigt das war, für dich auch schwer zu sagen. Basti, hast du da ein Bauchgefühl zu?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich wollte bloß noch kurz noch anschließen, halt wegen dieser ganzen Religionsfrage und dieser ganzen Religionskritik-Sache. Was mir so aufgefallen ist, welche Funktion wir als Zuschauer in dem Film übernehmen. Und der Film fängt ja auch mit damit an, also eine der frühesten Einstellungen ist, dass Sean Connery uns erschießt. Also vermeintlich uns erschießt, der schießt auf uns und zum Ende wird diese Szene nochmal gespiegelt im wahrsten Sinne des Wortes, denn da schießt er auf den Spiegel, also auf uns schon wieder, aber schießt sich dabei selber. Also wir sind Sean Connery, wir sind sozusagen das Proletariat, wir sind
wir sind das Brutale.
Wir sind die Exterminatoren, wir sind die Unterdrücker, also die Werkzeuge. Der macht
die Werkzeuge, genau. Und ich fand das sehr spannend, dass wir sozusagen in diese Position da reingedrückt werden. Das fand ich halt einfach ganz spannend und weiß ich, dass irgendwie ich bei aller dieser Kritik halt mit drin, ich habe immer versucht herauszufinden, welche Perspektive hatte dieser verdammte Film und es ist mir jetzt so, während wir jetzt über diese Szenen gesprochen haben, ist mir das halt auch nochmal so bewusst geworden halt, welche Perspektive soll man denn eigentlich einnehmen? Ist es eine Erzählerperspektive? Ja, nein. Da kommen wir ja vielleicht dann nochmal drauf kommen, wenn wir um dieses klassische Stück dann nochmal sprechen werden, allgemein Erzählperspektive. Aber da wollte ich bloß mal euch fragen, wo habt ihr euch da gesehen jetzt hier, was der Blick betrifft, wenn ich das kurz einwerfen darf?
Ja, na so, ich finde genau, das ist das Problem an dem Film. Du hast, also ist mir von Anfang an aufgefallen, du hast keine, also klassischerweise hat man ja eine Identifikationsfigur, jemand, der einen an die Hand nimmt und durch die Erzählung führt. Und das denkt man zuerst, das könnte Sartos sein, aber dazu fehlt, man kriegt zu wenig Informationen, man kann mit ihm nicht mitfühlen. Man guckt eigentlich, ohne dass es ein Erzähler ist, guckt man auf alle drauf und hat aber, man guckt selber wie ein kleiner Gott quasi da drauf und wird nicht, kann sich an keinen irgendwie binden. Keiner führt einen durch die Story. Es wird ja wenig gezeigt, es wird mehr erklärt in dem Film. Also das ist man irgendwie, der Film nimmt einen nicht an die Hand. Und dadurch weißt du, verunsichert er einen vielleicht noch mehr, also oder gerade deswegen verunsichert er einen so sehr man kann der verwirrenden Story halt nicht folgen, weil man mit niemanden so richtig durchgeht, sondern so ein bisschen Sean Connery aus der Distanz betrachtet.
Ja, okay.
Der mich da am meisten an die Hand genommen hat, war tatsächlich Freund.
Ja.
Weil ich irgendwie mit dem am meisten mitfühlen konnte. Der war da am Anfang gefangen in dieser Gesellschaft, hat aber schon irgendwie durchgeblickt, wo es alles hakt, hat versucht, sich da aufzulehnen und auch seinen Einfluss geltend zu machen, auch wenn er da sehr resignativ dran gegangen ist und direkt gemerkt hat, hier, das bringt sowieso nichts, was ich da versuche, aber ich versuch's halt trotzdem. Der irgendwie da versucht hat, irgendwie für sich Ideen und Wege zu finden, an dieser Gesellschaft was zu verändern, irgendwie was. Er hat ja direkt verstanden, dass Unsterblichkeit für ihn zu nichts führt, dass das die Gesellschaft wirklich auseinandergenommen hat, verlebt hat und dass auch diese Klassengesellschaft nicht in Ordnung ist und dass dieser ganze Blick da drauf auch von den Eternals nicht in Ordnung ist. Und ich hatte so am ehesten zu ihm die Verbindung, weil ich seine Motive sehr gut verstehen konnte, weil ich nachvollziehen konnte, wo er hin möchte und was sein Ziel ist und auch die Mittel, die er gewählt hat, um dieses Ziel zu erreichen, dass er so ein bisschen versucht hat, auch den Set hier durchzulenken und so ein bisschen die Räder in Bewegung zu halten und die Connections zu verbinden, den Set zu verbinden mit diesem Erschaffer des Vortex, ne, und auch immer wieder an der richtigen Stelle zurückzuschicken und ihm eine Idee mit auf den Weg zu geben. Also das, ich sehe es genau wie ihr, man ist da sehr losgelöst drin und es ist schwierig, wo man da an die Hand genommen wird, aber ich glaube, Freund ist für mich so am ehesten die Verbindung, die mich in dem Film dann drin hält und mich da so ein bisschen mitnimmt und an der Hand hält, soweit das eben hier möglich ist. Ne?
Ich habe gerade überlegt, wenn als Freund einfach die Hauptperson wäre und man einfach diesen Film statt am Anfang Sartos, also hier Arthur Schrane, irgendwie ihn gezeigt hätte und er die ganze Sache ein bisschen aus dem Off begleitet hätte, bis man ihn dann irgendwann sieht und dann mit ihm mitreist, dann hätte das vielleicht den Film gekittet ein bisschen.
Ja, wenn man diese Ränkeschmiede so ein bisschen auch mehr verfolgt hätte und so ein bisschen seine Gedankengänge und so noch etwas weiter ausformuliert gefunden hätte und so, ne? Ja, das stimmt. Ist ein Punkt. Spannend. Ich finde ihn sowieso einfach sehr stark, muss ich sagen. Also das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Ich finde auch Sean Connery stark, obwohl er hier wirklich nicht viel schauspielert. Ich mag seine Mimik hier in dem Film sehr, aber richtig connecten kann ich mit ihm als Figur halt definitiv nicht. Ich finde ihn wahnsinnig cool. Das finde ich schon in der Einstiegsszene, wo dann Basti, du hast es glaube ich gerade erwähnt, diese Szene, wo man als Zuschauer erschossen wird. Ich finde die so stark, wo ich direkt dachte, ey, wow, wie Connery hier eingeführt wird und was er da auch macht mit dieser kleinen Bewegung, diesem Gesichtsausdruck und diesem Schuss, das hat mich sofort erwischt.
Das ist der James Bond Anfang, ne?
Ja, total. Das ist der James Bond Anfang und das ist auch so sein Signature Gesichtsausdruck, den er da reinbringt und so. Das macht er ja auch häufiger hier in diesem Film. Ich finde aber auch genau, das sind die Szenen, wo ich mit ihm halt ganz kurz so einfach Hand in Hand bin und denke, ja, okay, Sean, du machst hier dein Ding und das ist richtig cool. Auch wo er diesen kleinen Schmunzler bei seiner Erektion da hat, was ja nur so ein ganz kleiner Gesichtsausdruck ist, aber der macht halt so viel. Ja. Hättet ihr Burt Reynolds hier besser gefunden? Könnt ihr das aus dem Bauch sagen, Basti?
Also ich sehe Burt Reynolds hier tatsächlich gefühlt.
Also es macht. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied gemacht hätte, außer eben diese Anklänge an James Bond quasi, die so ein bisschen mitschwingen.
Und ich weiß nicht, ob er dann eine Karriere als ausgekochtes Schlitzohr dann gehabt hätte.
Ja, das ist eine Frage, das stimmt. Das stimmt. Oder vielleicht hätte er dann da anders ausgesehen und wäre eine andere Klamotte reingeschmissen worden. Das weiß man natürlich nicht.
Ich meine,
habt ihr hier auch so ein bisschen Anspielung gesehen an das Thema Sektenkult und auch in Richtung Sektenkult und dann in Form von Massenselbstmord und sowas? Also ich habe es hier aufgeschrieben. Ging euch das auch so, Fred?
Ich habe ein bisschen an Folk-Horror-Filme gedacht, als sie bei den Eternals sind. Es ist nicht Midsommar, sondern eher Wickerman, glaube ich, so, weil das ja auch von der Zeit her irgendwie von der Ästhetik ein bisschen passt, habe ich mich da so ein bisschen reinversetzt gefühlt.
Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Gerade in diesen Meditationsszenen, an diesem Tisch, irgendwie hat das die ganze Zeit solche Gefühle transportiert, auch wenn es natürlich wieder mal nicht ausformuliert ist. Borman hat das wieder wahrscheinlich einfach so hier und da und dort ein bisschen mit reingestreut. Basti, hast du das auch gefühlt? Hattest du das auch auf dem Zettel?
Nee, tatsächlich nicht, weil so ein Sektenkult hat immer was Bedrohliches für mich. Und hier hatte ich nichts Bedrohliches, weil die sind ja halt unsterblich. Und das Einzige, was sie machen, können sich gegenseitig untereinander ausschließen. Aber tun ja jetzt den anderen nicht wirklich viel, sondern hoffen ja eher, dass sie ja sterben, wohingegen in einem Sektenkult ja Leute in den Tod geführt werden, meistens unwissentlich oder ihnen da eine Erlösung versprochen wird, aber hier ist das ja alles gar nicht der Fall. Also das hatte ich so nicht, aber ich hatte schon irgendwie so die Vibes so von so einer super merkwürdigen Kommune, die schon viel zu lange da einfach leben und
ich glaube, ich hatte das auch einfach wegen dieser Meditationssache. Mir wirkte das total wie diese Gehirnwäsche, die auch in den 70ern ganz oft in Filmen angesprochen wird. Ne? So eine Gruppengehirnwäsche und welches Gehirn dann nicht gleichgeschaltet, gleichgepolt ist, der wird dann halt eben rausgeworfen. Wie eben Freund zu den Renegaten, der ist dann eben ein Ausgestoßener, weil der nicht gleichförmig mitdenkt. Ich glaube, daher kam so ein bisschen für mich das Gefühl auf, diese Stimmung auf, dass das ja auch ein Thema dieses Films ist, wenn jetzt auch kein vordergründiges, aber zumindest, dass das irgendwie unter der Oberfläche schimmert. Ich meine, auf der Oberfläche drauf, ich glaube, eins der Kernthemen, einer der Kernpunkte ist eben das Thema Revolution und Anarchie, oder, Fred?
Ja, na, definitiv. Also das ist, wie stürzt sich da das System um? Und es wird ja es geht ja die ganze Zeit um Umwälzung und wer wen manipuliert, um das zu machen. Also ist ja spannend konterkariert, dass der Revolutionär eigentlich von der Elite angeleitet wird, also manipuliert wird, die Revolution zu machen.
Mhm.
Das ich fand aber zusätzlich noch so eine andere Komponente drin, nämlich so ein natürliches Element, nämlich die Natur selber, die gemerkt hat, dass es hier Stagnation gibt, dass es hier keine Weiterentwicklung in dem Sinne gibt, und jetzt einen anderen Weg gefunden hat, sich weiter zu zerstören, damit daraus wieder was Neues erwächst. Das habe ich dann damit reingelesen, so zum Schluss.
Aber wo hast du das genau gesehen? Kannst du das ein bisschen belegen an der Szene oder an Bildern?
Ja, gerade zum Schluss, wo dann einer von diesen super Alten dann da stirbt und dann uns noch ein bisschen Exposition da auch an der Hand gibt, der dann eben halt auch einfach erklärt, hier ist dann auch eine Stagnation, es gibt keine wirklich direkte Reproduktion mehr, sondern es geht halt nur noch darum, weiterzuleben halt, und das ist ja wieder natürlich, und an diesem Punkt sind die dann eben halt gekommen und die geben ja dann irgendwann ja auf, deswegen die ja dann so, nicht die Renegaten, sondern die anderen, die apathischen. Die Apathischen, genau. Weil dieser Zustand halt nicht mehr haltbar ist und die Natur hat dann eben halt einen anderen Weg gefunden. Oder die haben selber einen Weg gefunden, durch Abtrünnige dann jemanden reinzuschicken in die Welt, der diese Welt zerstört, damit die was Neues halt daraus entstehen kann. So habe ich das zumindest verstanden.
Wie war denn deine Interpretation ganz vom Ende von dem, wo Sean Connerys Figur Z, was aus dem wird? Man sieht ja dann, wie er da diese Familie gründet, ne? Er endlich mal bekleidet, quasi in diesem Familienframe da untergebracht wird und man diesen Alterungsprozess sieht. Wie hast du das für dich interpretiert? Was hat das für dich ausgesagt?
Meinst du mich? Ja. Naja, das Ding ist halt, dadurch, dass die ganze Zeit im Hintergrund diese Pistole hing und die sozusagen auch das noch überdauern wird, war die ganze Zeit ein Kommentar halt mit drin. Das ist schön, dass die jetzt geschafft haben, sterblich zu sein und sterben werden und vielleicht ein Kind noch auf die Welt gesetzt haben und life goes on, also, aber die Gewalt, die ist unsterblich, die wird die Zeit überdauern. So habe ich diese Szene dann gelesen, weil diese Pistole halt da hing. Hätte sie nicht da gestanden, wäre es ein schönes dramatisches Ende mit Beethoven 7. dann nochmal. Da passt es wirklich perfekt, also das Allegretto ja eigentlich nur. Und eine wirklich schöne Szene, aber durch die Pistole hat es eben halt eine ganz andere Bedeutung. Wie war das bei dir?
Ich habe mich sogar fast gefragt, ob hier Seth quasi selber zu einer Art Gottheit wird, ne? Und ob er und seine Familie zu einer Art Gottheit werden, ob die quasi dann einfach switchen, die Gesellschaftsform quasi ein bisschen umwandeln und er dann quasi an der Spitze steht, egal ob jetzt als eine Art König oder als eine Art Gott. Ich fragte mich, ob das damit drin steckt. Aber so richtig als Interpretation mag ich das gar nicht benennen, weil wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Käse. Ich glaube nicht, dass Boorman das so meint. Es schwang für mich einfach nur durch die Ausblendung sämtlicher anderen Figuren in diesem Moment, schwang das für mich so ein bisschen mit und auch durch dieses Adonis-Kind, was dann da irgendwie noch gleichzeitig dann irgendwie heranwächst und älter wird und so, ne? Und irgendwie musste ich da auch direkt an griechische Mythologie denken, an Götter und Mythologie denken. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er das so gemeint, vielleicht hat er das nicht so gemeint. Ich bin da nach wie vor total unschlüssig. Fred, hast du da noch einen Gedanken zu?
Nee, Adam und Eva noch so gefühlt, also Neugründung der Menschheit. Da gibt es zu wenig Indizien, um irgendwas Genaues zu... Also was passiert jetzt? Keine Ahnung. Das sagt der Film wirklich.
Ja, da kriegt man ein bisschen zu wenig an die Hand. Ich finde sowieso, dass sich generell am Ende ein bisschen die Dinge zerfasern. Auch diese Erklärung, wenn Arthur Frayne wieder da ist und es ja darum geht, dass er quasi die Dinge gelenkt und geleitet hat, aber über ihm drüber dann die nächsthöhere Macht steht, die dann quasi ihn dazu gelenkt und geleitet hat, das zu lenken und zu leiten. Da wird es sehr abstrakt und da fängt man auch wirklich an, da muss man rein ins Interpretieren und ins Spüren gehen, glaube ich, weil Boorman das ja überhaupt nicht fertig ausformuliert, diese ganzen vielen Gedanken und Stränge und Ideen. Das ist schon... Ich fühlte mich an dem Punkt schon richtig zerschlagen. Ging euch das auch so? Also so richtig erschlagen von den ganzen Ideen, oder, Fred?
Da reichten, glaube ich, die ersten 20 Minuten und der Rest war ein Dauererschlagen sein. Und okay, es wurde einfach nur noch mehr. Na, also der Film ist insgesamt, der hat wahnsinnig viele Ideen da zusammengeworfen und überrollt einen damit. Ja, und am Ende wird's dann, es wird ja immer wilder.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist er auch da wieder ein Kind seiner Zeit. Einfach weil in den 70ern, glaube ich, einfach so viele Dinge auf dem Tisch lagen, so viel in die Satire eingearbeitet wurde. Monty Python hat das ja auch so gemacht. Da war teilweise auch so unglaublich viel und dichtes Zeug in 1, 2, 3 Sketchen, in 1, 2, 3 Szenen. Also, dass man auch irgendwie das Ganze 5, 6, 7 Mal gucken musste, um das meiste überhaupt mitzubekommen. Und ich glaube, das ist hier bei Sardos auch so, dass man schon immer mehr mitbekommt, je häufiger man den so sieht, wenn man das denn möchte. Ja, aber dass der vor allem zum Denken anregen soll und gar nicht so sehr wirklich auch Lösungen liefert oder irgendwas in dieser Richtung.
Mhm. Aber ja. wo mich der Film tatsächlich so ein bisschen rausgebracht hat, war die Begehung des Tabernakels, wenn das so ist. Also wo wir dann sozusagen in diesen Diamanten da irgendwie drinne sind oder in dieser, wo wir nur noch irgendwelche Spiegelungen haben, irgendwelche Effekte, Menschen im Dunkeln rumlaufen und von irgendwelchen Laserstrahlen oder Beamern angestrahlt werden und da habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also da war ich echt so ein bisschen so gedanklich raus. Ich habe mich von den Bildern komplett überrollen lassen. Aber ich habe tatsächlich nicht verstanden, wo will der Film jetzt just an dieser Stelle jetzt mit uns hin. Dass wir irgendwo drinne sind und dass das ist wie so, wie ich vorhin schon gesagt habe, in so einer Oper. Jetzt kommt so eine Tanzszene, wo irgend so eine Arie ist. Und ich denke mir so wie, oh meine Güte, können wir ein bisschen weitermachen in der Geschichte. Also ich weiß, die Meistersinger von Nürnberg, von Wagner, geht 4,5 Stunden. Verlangt einem wirklich echt viel Zeit und Energie und Aufmerksamkeit ab. Dort lernt man sozusagen mit diesen Meistersingern, also die mal welche werden wollen, das Singen. Und die singen natürlich am Anfang ganz merkwürdig, bis die dann am Ende sozusagen da ankommen, wo wir ein Tenor oder was weiß ich, was das ist, dann eben halt auch irgendwann ankommen, stimmlich am Volumen. Und das muss man sich erarbeiten. Und hier ist es so, ich bin sozusagen bei einer Übung dabei, aber ich werde am Ende nicht wirklich belohnt mit diesem, und jetzt sind wir im Crescendo, jetzt sind wir in diesem großen, da sind wir nicht. Zumindest nicht, wenn wir in diesem Kaleidoskop da drin sind, in diesem Spiegelkabinett, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das, da gehe ich echt ein bisschen verloren. Das ist so ein bisschen so mein Kritikpunkt, dass gerade im letzten Drittel Zeit, Geld wahrscheinlich ausgegangen ist.
Ja, und ich glaube, er auch irgendwie bei seinem Skript vielleicht vor der Problematik stand, dass er es diesen ganzen Wust von Krempel, den er da vorher geschrieben hat, mit diesem ganzen Einstieg und dem Mittelteil auch irgendwie zu einem halbwegs adäquaten Ende führen muss. Und ich glaube, das ging einfach nur mit einem riesengroßen Knall schlussendlich. Weil wie hätte er das sonst so auflösen können, dass man zufrieden aus diesem Film rausgeht oder möglichst zufrieden aus diesem Film rausgeht?
Also das macht er ja schon gut. Also der erschießt ja dann alle mehr oder weniger, alle werden ja erschossen, das geht. Ja, und dann zum Schluss hast du dann noch dieses Bild von diesem Pärchen, die sich die Hand halten, ein Sohn kommt zur Welt. Übrigens ein toller Effekt, also auch für die Zeit, wo die Waffe dann droht, dann ist der Film halt aus. Also das ist dann schon cool, aber das davor sozusagen, die Spiegelkabinett-Szene, die ist so all over the place und die macht halt nicht wirklich viel mit mir.
Ja, das ist auch genau der Punkt, wo der Film mich auch verloren hat und das jetzt auch mehrfach. Ich habe den ja schon bestimmt, ich würde sagen 3, 4 Mal gesehen, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall immer wieder an der gleichen Stelle verloren, genau wie bei dir, weil man da einfach gedanklich aussteigt und also so überfahren ist von dem Ganzen und sich auch wirklich fragt, was das da soll. Fred, dir ging's bestimmt genauso, ne? Warst du auch raus an der Szene?
Definitiv. Ja, optisch überwältigt, aber inhaltlich musste ich mir das auch dann nochmal hinterher drauf schaffen, was das eigentlich jetzt wollte.
Ja,
absolut
bevorzugt. Ja, ja. Vielleicht wäre da auch wirklich nochmal spannend, sich den Audiokommentar von Bormann nochmal zu Gemüte zu führen. Ich habe da bisher noch nicht reingehört. Ich habe den ja auch hier auf der DVD drauf. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal nachholen an irgendeinem Abend, wenn es mich dürstet, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich glaube, der kann da vielleicht hier und da noch ein paar Hinweise liefern, was er da genau meinte, wohin er da genau so wollte. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er das in diesem Kommentar dann wirklich auch ausformuliert oder eher auf die Produktion eingeht. Wäre ich aber doch mal neugierig, ganz grundsätzlich. Ja?
Also, was ich so mitbekommen habe und habe auch noch ein bisschen recherchiert, er sagt relativ viel dazu, also inhaltlich, auch produktionstechnisch, auch viel inhaltlich und Ist schon spannend. Wie gesagt, ein paar Excerpts gesehen gestern noch. Auch spannende Interviews, wo dann auch kolportiert wird, dass er beim Schreiben dieses Skripts wohl Substanzen eingeworfen haben soll.
Das wollte mich gar nicht. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Das geht ja auch gar nicht.
Ja, das sieht man aber auch. Und ich finde, das spürt man auch, dass da Drogen mit im Spiel waren.
Schön, dass sich das bestätigt.
Ja, total.
Genau. Also er selber bestätigt das nicht vor der Kamera, aber ist, wie gesagt, total kolportiert. Also das müssen wir interpretieren. Genau. Ich habe noch ganz kurz was, was ich noch unbedingt noch loswerden wollte.
Bitteschön.
Und zwar, ich habe es jetzt nur schon zweimal gesagt, aber hier wird ja bei dem Score viel das Allegretto von Beethoven 7. verwendet. Und zwar ziemlich oft und häufig. Ich weiß nicht, habt ihr euch mit der 7. oder speziell auch mal mit diesem Allegretto mal musikalisch auseinandergesetzt? Fragezeichen.
Ey, nee. Also mit Klassik, ich krieg die Connection einfach nicht mit der klassischen Klassik. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Habe ich den Einstieg nie gefunden.
Okay, also ich kann tatsächlich ein paar Sachen dazu sagen. Denn ich finde gerade dieses Allegretto aus der 7. finde ich ja ganz fantastisch. Und das schon seit sehr vielen Jahren, ich kann es nicht sagen, Jahrzehnten. Bei uns in der Familie war es jetzt nicht üblich, Beethoven oder Mozart oder so diese typischen Klassiker zu hören oder auch Vivaldi. Das war nicht unser Ding. Ich bin dann also später in meinen Teenagerjahren dann über genau diese gestolpert, über diese 7. und dann im Speziellen dieses Allegretto. Das hat mich ja komplett abgeholt. Und ich fand das ganz spannend, wenn man sich diese komplette 7. anhört, dann wirkt dieses Allegretto wie einfach nur wie reingestückelt, weil alles andere klingt gar nicht so schwermütig. Und ich finde ja auch die Struktur und den Aufbau von diesem Allegretto ganz spannend. Es fängt ruhig an, dann hast du das Pompöse und danach wird das aufgelockert und das spielt fröhliche Melodien und die werden dann wieder abgelöst. Die gleiche Melodielinie, bloß ein bisschen verschoben, dass sozusagen so wie Zweifel aufkommen und zum Schluss geht's nicht im Bombast unter, sondern es löst sich dann eben halt mit diesem Zweifel ein bisschen auf. Und dann wechselt das in einen komplett neuen Part über und der ist total verspielt und es klingt wie, als würden Kinder irgendwo auf einer Wiese spielen und alles bunt und farbenfroh. Und diesen dramatischen Wechsel, den fand ich immer schon schwierig. Ich dachte mir so, was soll denn das? Da hast du dieses fantastische Allegretto, das ist zeitlos, das überdauert die nächsten Jahrhunderte und danach kommt dann für mich sowas super Langweiliges als direkten Kontrast. Aber deswegen wirkt es wahrscheinlich eben halt auch. Und das ist so eine Rückverbindung wieder für mich, auch wieder auf diesen Film. Dass man einfach schaut, wann hat er denn dieses Allegretto eigentlich eingebaut? Bei welchen Szenen? Und ich finde, der hat das immer bei Schlüsselszenen eingebaut. Gerade am Anfang, zum Ende zum Beispiel, aber auch im Mittelteil, Erkenntnisgewinne, wenn es dann zum Beispiel rauszufinden gilt, was denn eigentlich Sardos ist, wo der Name herkommt. Das war dann auch so ein, ach du meine Güte, Achtung Spoiler, Wizard of Oz. Also Sardos.
Ja,
da muss man natürlich auch erstmal...
Was? Das haben wir bis jetzt noch gar nicht genannt. Ja, gut. Ja.
Genau. Und auch da haben wir dieses Thema auch immer mit drinne. Also sprich immer dann, wenn Erkenntnisgewinn ist, immer wenn es sozusagen dramatisch wird, da haben wir dann auch ganz gezielt genau dieses Allegretto und alles andere verliert sich dann auch so ein bisschen. Da muss ich auch wirklich ehrlich sagen, um deine erste Frage am Anfang mit aufzugreifen, Udo, ich kann mich dann wirklich an diese anderen Score oder Sounds dann jetzt nicht großartig erinnern und muss natürlich auch sagen, ich habe den Film mit meiner Schwiegermutter in der deutschen Synchro gesehen, deswegen kann ich nicht viel zum Originalton da jetzt viel sagen, aber ich fand den Kommentar von ihr zu dem Film zu meiner Partnerin ganz cool.
Der da, als sie der dann, da war?
Sie hat, naja.
Ja, schön.
Genau, also
darf ich eine ganz kurze, eine super doofe Frage stellen? Was genau bedeutet das Wort Allegretto eigentlich? Kannst du das gerade kurz mal ausformulieren?
Ne, das ist halt, das ist eine Tempobezeichnung, Allegretto. Und die ist meistens versehen, dass etwas bewegt ist, dass etwas schnell ist oder manchmal auch heiter und fröhlich ist. Genau, also mehr ist es nicht mehr eigentlich als eine Tempobezeichnung. Das ist sozusagen ein Part aus diesem Stück eben halt. Und ich finde das halt eher faszinierend, dass es meistens als heiter und fröhlicher bezeichnet wird, obwohl es ja eben halt super dramatisch ist und diese heiteren, fröhlichen Momente eigentlich immer wieder aufgebrochen werden, wo Zweifel gesät werden. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so in die Geschichte halt auch eingegangen, dass der mit eben halt so einem Allegretto einfach ein bisschen spielt und das variiert und dieses Thema immer und immer wieder neu konstruiert und ich finde das, ja.
Oh, ich bin da, glaube ich, einfach ein ganz unfassbarer Banause, denn ich muss sagen, auch wenn ich den Film jetzt mehrfach gesehen habe, bei mir bleibt von der Musik absolut nichts hängen. Gar nichts. Nichts. Einfach nichts. Ich weiß auch nicht, Fred, geht dir das auch so? Oder bleibt das bei dir kleben?
Ich hatte schon Angst davor, dass ihr fragt, und Fred, wie fandest du die Musik? Weil,
und Fred, wie fandest du sie?
Weil es gab tatsächlich zwischendurch beim Schauen Moment, wo ich dachte, ach ja, hier, gut, weil ich habe ja immer ein Problem, die Musik, obwohl ich ja selber Musiker so ein bisschen bin, das trotzdem ja. Hinterher mir zu merken. Und ich hatte zwischendurch in dem Film Moment, ich dachte, ach ja, hier, merken, so, Musik. Und nach dem Film war es vergessen. Also bis auf, dass Beethoven am Schluss kommt, hatte ich vergessen, was ich mir eigentlich merken wollte. War das jetzt psychedelische Musik? War das klassische Musik? Ich hab's vergessen.
Ja, das war bei also mir auch
Musik
einfach
schon sehr psychedelisch.
Okay. Gut, war dass du das erwähnt hast, weil das wäre bei mir völlig hinten rüber geflogen.
Also war es psychedelische Musik?
Also es ist zwischendrin, also wenn nicht die siebte angeteased wird, dann ist es sehr psychedelische Musik.
Die so klanghaft, ist. Ne? So so typisch genau. 60er, 70er.
Es ist so abgefahren, ne, dass ich normal bei Filmen unglaublich stark auf Sounds halt achte. Und dass bei diesem Film ist es einfach, du hättest mich jetzt auch wirklich ganz nackt fragen können. Am Anfang dieses Gesprächs, Udo, was wird hier eigentlich für Musik gespielt? Was hören wir für Musik? Ich hätte es dir nicht beantworten können. Ich hätte es einfach nicht sagen können. Ich kann was zu den Sounds, wenn dann nur sagen, dass so ein paar nette Umgebungsgeräusche dabei sind und solche Sachen. Ne? Aber zu der Musik wirklich, das ist einfach wie nicht da gewesen, als wäre gar keine Musik irgendwie dabei gewesen. Das ist ganz faszinierend, obwohl natürlich viel Musik dabei ist und die ja auch sehr laut teilweise ist und spannend, dass ich das da so wegblende. Ja, lieber Fred, wenn wir jetzt so hinter dem Analysepart stecken, würde mich doch mal sehr interessieren. Du bist so die kritischste Stimme dem Film gegenüber, würde ich sagen. Würdest du denn dennoch sagen, dieser Film ist empfehlenswert und wenn ja, für wen?
Ja, das für wen ist eher die Frage für experimentierfreudiges Publikum. das ist halt kein Popcorn-Film. Was wir gesagt haben, man wird nicht an die Hand genommen. Mhm. Und entsprechend muss man da ein bisschen offen sein, das zu genießen, was der Film bietet. Und das sind ja sehr schöne Bilder. Ganz, ganz viele wirre Ideen, die halt, ich hatte eine schöne Kritik gefunden, Sartos ist weniger ein Film als vielmehr ein Zufallsgenerator, der die unterschiedlichsten Themenbilder und Stimmungen ausspuckt. Und so fühlt er sich eben auch wirklich an. Da sind mal bessere und mal schlechtere Ideen dabei und den Zusammenhang, den muss man sich mehr oder weniger erlesen. Und wenn man mit sowas klarkommt, also ich hatte Spaß, den Film zu schauen. Aber war auch gleichzeitig permanent überfordert.
Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Ich glaube, deine Empfehlung, da sprichst du schon genau das Richtige an. Ich würde vielleicht noch ergänzen, so Freunde, die halt wirklich gerade dieses Kino und auch dieses TV aus dieser Zeit halt mögen, wie wir vorhin eingangs erwähnt hatten, sowas wie halt eine Star Trek, gerade die TOS-Geschichte, die sich ja auch teilweise mit mythologischen Themen, mit philosophischen Themen beschäftigt, wirklich auch mit gesellschaftskritischen Themen beschäftigt und das auf eine sehr gleiche Art und Weise an vielen Stellen, was die Optik angeht und auch so was das Feeling angeht. Ich glaube, wenn man dazu einfach eine Kunde... Ja, Monty Python auf jeden Fall.
Monty Python-Fans. Ja. Neben des Brian-Fans, die mal einen weniger lustigen Film sehen wollen.
Ja, aber genauso so verrückt und trotzdem auch irgendwie das Skurrile so mit drin haben wollen. Genau. Also ich glaube, da kriegt man ganz schnell eine Connection. Und ich glaube, ich möchte auch noch empfehlen, diesen Film kann man ganz unglaublich gut, das habe ich getestet, das macht Spaß, im Double Feature mit Barbarella genießen. Wobei ich Barbarella an den Anfang setzen würde und Zardos dann als Abgang, als Rausschmeißer. Das klappt ganz hervorragend, weil auch Barbarella hat ein ähnliches Feeling, Auch eine ähnliche Weirdness, da wird sehr viel auch reingeschmissen, nur das Ganze ist noch so ein bisschen von der Unterhaltung her etwas bekömmlicher, weil es einfach so von der Geschichte noch etwas flotter erzählt ist und vielleicht auch ein bisschen runder von der reinen Geschichte erzählt ist. Aber auch da steckt unglaublich viel an Philosophie drin und dann hätte man quasi so einen kompletten Themenabend. Basti, möchtest du uns mit deinem Fazit beglücken als Erster?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier ein Fazit zu ziehen. Was ich auf jeden Fall für mich machen kann, ist, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Mhm. Auch wenn der Film mich an einigen Stellen immer mal verloren hat. Und wenn ich manche Sachen halt einfach echt nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen konnte, hatte ich trotzdem viel Freude und viel Spaß gehabt. Also der Film tut alles, um mich bei Laune und bei Stange zu halten. Wenn er mich eben halt mit tollen Bildern bewirft, mit schönen Einfällen, mit tollen Effekten. Also gerade wenn ich der Story mal nicht folgen kann, kann ich mich einfach auf die Filmästhetik zum Beispiel komplett einschließen und auf die In-Camera-Effekte, die Spiegeleffekte, die Belichtung und sowas halt. Also da ziehe ich ganz, ganz, ganz viel Positives für mich raus und habe dann eben halt kein Problem, dass dieser Film so auf einer narrativen Ebene halt einfach fast gar nichts zu erzählen hat. Mhm. Der Film wird formal einfach nur zusammengehalten durch das ein oder andere Voice-Over, eine erklärende Dialoge, aber das wirkt alles so rangeklatscht. Also das ist irgendwie ein nicht zu Ende gedachter Film. Und irgendwie fetzt er deswegen aber auch schon wieder, eben halt, weil er nicht zu Ende gedacht ist. Eben halt, hier sind einfach ein paar Behauptungen, ein paar Thesen oder einfach nur so ein paar Ausschnitte von ein paar Gedankenfetzen. Und hier, deal with it. Danach schaue ich mir den Film nie wieder an. Also zumindest so ging es John Boorman. Der hat den Film 2015 das erste Mal seit seiner Premiere wieder gesehen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und da hat er den Audiokommentar dann eingesprochen. Und da sagt er natürlich auch was. Also, dass er selber zu diesem Film nicht wieder zurückgekehrt ist. Und sich jetzt umso mehr gefreut hat. Was ich wirklich sagen kann, ist als Empfehlung für da draußen, also ihr habt schon gesagt, wenn man experimentierfreudig ist, dann auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja auch eine kulturhistorische Bedeutung, dieser Film. Das ist ja ein schönes Zeitzeugnis. Und da kann man sich den schon mal anschauen. Und gerade mit, wenn man jetzt diesem Gespräch gehört hat, kann man wahrscheinlich mit dem Film mehr anfangen, als wenn man den unvorbereitet schaut. Mhm. Also man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten in irgendeiner Art und Weise, dass man da eben halt nichts Stringentes, Logisches da halt bekommt, dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Also mein Fazit fällt durchaus positiv auf. Die meisten da draußen wissen, ich bin für Style over Substance immer zu haben und von daher gibt's bei mir ganz, ganz, ganz viele Spiegel und ein Karl Marx obendrauf.
Mm, ganz wunderbar, Basti. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Fred, magst du direkt nahtlos anschließen?
Ja, ich würde sagen, mein Fazit war quasi, was ich schon gesagt habe, und das ist ja bei ähnlich wie Bastis. Ich werde den Film auf jeden Fall noch mal schauen. Mhm. Ich mag ihn, aber es ist Style over Substance trifft's halt. Es ist einfach schön, den Leuten beim Experimentieren zuzuschauen. Es kommt halt nichts Rundes bei raus, aber es ist faszinierend, was da an Ideen zusammengeworfen wurde. Also, schaut euch den an, wenn ihr für sowas offen seid. Und was sagst du dazu, fazitös?
Ja, Sardos ist ein Kultfilm in einer sehr kleinen Nische von Menschen und ich finde, das hat er auch zu Recht verdient. Sardos ist definitiv kein perfekter Film. Ich habe viele Kritikpunkte, ich habe auch Stellen, wie Basti gesagt hat, wo ich aussteige, wo der Film mich einfach mal völlig verliert. Aber er hat dann so viel, auch ich bin ein unglaublicher Freund von Style over Substance und ich krieg hier visuell so viel geboten. Allein wenn ich diese DVD-Hülle in die Hand nehme und den Sean da so sehe und in diesen Spiegeln und mit diesen nackten Menschen dahinter und in dieser ganzen Welt, das ist schon unglaublich beeindruckend. Ich mag viele optische Ideen, Design-Ideen. Ich mag viel, was der Film mir da an die Hand gibt. Und ich mag auch wirklich einfach gerne diese Menschen sehen. Ich mag den Sean Connery hier, ich sehe dem gerne zu. Ich sehe Charlotte Rampling unglaublich gern zu. Ich finde auch die Sarah Castleman ganz, ganz toll hier, auch wenn das Schauspiel halt von allen nicht unbedingt beeindruckend ist, aber es macht mir einfach irgendwie Spaß, was die da machen und halt allen voran John Elderton, dem ich bei der Arbeit wirklich gerne zuschaue. Ich finde, da hat Boorman hier einfach einen unglaublich gutes Händchen bewiesen, dass der diesen Mann in dieser Rolle besetzt hat. Also Freund ist wirklich so eine Schlüsselrolle, was finde ich auch beim Namen schon irgendwie fast klar wird, dass der so eine kleine besondere Stellung in diesem Ding hat. Und ich glaube, ich mag auch einfach, dass der Film es jedes Mal wieder schafft, mich auf Gedanken zu bringen, meine Gedanken anzuregen und das auch immer gerne mal wieder in einer neuen Richtung, weil da eben so viel reingeschossen ist, so viel reingefriemelt ist, dass man jedes Mal, wenn man ihn sieht, irgendwas anderes für sich entdecken kann, worüber man im Nachhall noch nachdenkt. Und das halte ich dem Film absolut zugute. Ich mag dieses weirde Kino, ich liebe das Kino der 70er und er ist hier wirklich so knöcheltief, so halstief in dieser 70er-Suppe drin. Das gefällt mir an diesem Film immer und immer wieder. Deshalb werde ich auch immer und immer wieder zu diesem Film irgendwann zurückkehren. Aber es ist ein Stimmungsfilm, die Stimmung muss passen. Von daher, wie ihr schon gesagt habt, klare Empfehlung, aber zum richtigen Augenblick, in der richtigen Stimmung und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann macht das Spaß. Jungs, ich danke euch für dieses Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke euch, dass ich diesen Streifen mitbringen durfte, denn das lag mir irgendwie auf der Seele. Ich finde, den kennen zu wenig Menschen. Der hat irgendwie ein größeres Publikum verdient, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und vielleicht konnten wir diesen Tabernakel-Diamanten ein wenig abstauben und können den jetzt mit dem Schädel hinaus in die Welt schicken. Verstecken uns als brutal. Nein, egal. Vergessen wir das. Ich danke euch einfach sehr. Basti, ich glaube, du wolltest noch ein kleines bisschen Hausmeisterei zum Schluss betreiben, bevor wir diesen Sack hier zuschnüren.
Tatsächlich würde ich nur darauf hinweisen, wir haben eine Rückmeldung bekommen, dass wir viele technische Begriffe verwenden und ob wir die nicht nochmal erklären können. Und das kann man vielleicht ganz kurz halten. Ich versuche so oft wie möglich, was in die Shownotes reinzupacken, so es irgendwie geht. Wir viele Sachen aber in unseren alten Folgen auch schon einfach erklärt haben. Und wenn jetzt jemand irgendwelche krassen Fragen hat oder irgendwas hat, also entweder ihr kontaktet uns gleich oder ihr googelt halt einfach mal fix bei sowas wie Low-Key Light oder Heiki oder sonst irgendwas. Das lässt sich relativ schnell rausfinden. Schmälert jetzt nicht unbedingt den Hörgenuss, würde ich jetzt einfach behaupten, wenn wir so ein paar Fachbegriffe sagen. Von daher seht es uns nach, aber habt ihr wirklich irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Sachen, haut es einfach raus. Und ich versuche die Shownotes aktuell wie möglich zu halten. Und ansonsten, Filmauswahl ist tatsächlich aktuell noch nicht beschlossen fürs nächste Mal, aber der Japanery steht an und da gucken wir mal, was sich da vielleicht ergibt. Da gibt es schon zwei andere Fragen dazu und ich glaube, ich hatte das in richtiger Erinnerung, ihr wolltet nicht so sehr über einen japanischen Film reden, wenn ich das richtig abgespeichert habe.
Ja, ich bin da schon offen, wenn das richtige Filmchen um die Ecke kommt, kriegt man mich da schon an die Angel. Das müsste man mal gucken. Schauen wir einfach mal hinter den Kulissen. Ja, das ist braucht das richtige Filmchen. Aber da
gut, das können wir dann noch vertagen.
Genau, aber da gucken wir dann hinter den Kulissen mal, was wir daraus machen.
Genau, das war es tatsächlich auch schon davon. Das mehr gibt's gar nicht zu sagen.
Ich dann, liebe Gemeinde, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Die Nostromo muss weiterziehen. Leute da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Schaut bei Instagram vorbei, hinterlasst uns Nachrichten, Kommentare, liked uns und so weiter und so fort. Ihr wisst das schon. Guckt Sardos, erfreut euch eures Lebens und wir werden uns alle gesund und munter hoffentlich im neuen Jahre wiederhören. Und da freuen wir uns sehr drauf mit vielen weiteren Filmen. Liebe Leute, guten Flug. Bis dann, Fred, Basti, herzlichen Dank euch. Ja. Und bis dann.
Amen. Bis dann.